Heute starten wir mit einer neuen Bibelstundenreihe und zwar unter dem Titel Insider-Tipps für die Gemeinde. Wir gehen dazu durch den ersten Timotheusbrief und zwar deshalb, weil der Timotheus war ja ein Schützling von Paulus. Paulus hat ihn mit auf Missionsreise genommen und in ganz konzentrierter Form finden wir im 1. Timotheusbrief ganz viele wichtige Hinweise für das Gemeindeleben. Und das sind nicht einfach nur Tipps, wie man einen Ratschlag annehmen kann. Du kannst den Ratschlag annehmen oder auch nicht, sondern der 1. Timotheusbrief gehört zum inspirierten Wort Gottes und für uns sind die Ratschläge auch verbindliche Anweisungen fürs Gemeindeleben. Und nun wollen wir direkt in die Sache einsteigen und anschauen, was für wertvolle Tipps und Ratschläge der Paulus dem Timotheus mit auf den Weg gibt. Und dazu lesen wir zunächst 1. Timotheus 1, die Verse 1 bis 3a. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Bis dahin. Wenn Paulus hier dem Timotheus schreibt, dann müssen wir erst einmal sehen, wer Timotheus war und wie seine Beziehung zu dem Paulus aussah. Und zwar stammte der Timotheus aus Derbe oder Lystra. Hier auf der Karte sehen wir Derbe, Lystra, also hier irgendwo. Und er war Sohn von einer jüdischen Frau und einem griechischen Vater. Und als der Paulus auf seiner ersten Missionsreise, hier das Rote, das ist die erste Missionsreise von Paulus gewesen, als der Paulus die erste Missionsreise machte, da bekehrte der Timotheus sich. Deshalb nennt Paulus ihn ja auch mein echtes Kind im Glauben. Und irgendwann war es soweit, da hat der Paulus dann eine zweite Missionsreise gemacht. Die sehen wir hier und das sehen wir, auch hier ist Paulus wieder über Derbe und Lystra gereist. Und auf seiner zweiten Missionsreise hat er den Silas mitgenommen, aber dann in Derbe, Lystra hat er den Timotheus gesehen und hat gesehen, der Timotheus, das ist so ein guter junger Mann. Der war etwa im Teenageralter erst, also vielleicht 13, 14, 15, vielleicht auch 17. Jedenfalls im Teenageralter musste er gewesen sein. Und zwar wissen wir das deshalb, weil im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12, da steht, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Und der 1. Timotheusbrief, der war 15 Jahre später geschrieben worden, wie das der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise in Derbe vorbeiging und in Lystra. Das heißt, x plus 15 und zu dem Zeitalter musste der Timotheus noch als junger Mann gegolten haben und Jünglinge, das war alles unter 35. Das heißt, maximal 20 Jahre war der Timotheus alt, als der Paulus ihn mitgenommen hat auf Missionsreise. Warum hat er ihn mitgenommen? Er hat gesehen, der Timotheus, das ist ein Jüngling gewesen, aber der ist so reif im Glauben gewesen, der hatte so einen guten Ruf, den konnte er gut brauchen für seine weitere Missionsarbeit. Und da ist der Paulus dann weitergezogen auf der zweiten Missionsreise, dort war der Timotheus mit dabei, unter anderem waren sie ja dann auch in Philippi und der Timotheus hat dort zum Gründungsteam von der Gemeinde in Philippi mit dazu gehört und auch zum Gründungsteam in Thessaloniki und so weiter. Und das ist phänomenal, wenn wir sehen, wie der Timotheus den Paulus als Teenager schon unterstützt hat in der Missionsarbeit. Man kann sagen, der Timotheus, der hat jetzt keine Bibelschulausbildung gemacht, sondern der hat eine Missionslehre gemacht, Learning by Doing, gerade in der praktischen Arbeit an der Seite von Paulus. Das ist sehr, sehr was Gutes gewesen. Und da konnte der Paulus den Timotheus anleiten, im Hinblick auf Gemeindearbeit, im Hinblick auf Missionsarbeit, gerade in der Praxis. 15 Jahre lang unterstützte der Timotheus den Paulus. Er war ein überaus wertvoller Mitarbeiter und der Timotheus profitierte enorm von dem Wissen und von der Praxis von Paulus, aber zugleich auch von dem Glaubensvorbild, wo er eins zu eins neben sich hatte. Und in diesen 15 Jahren ist enorm viel passiert. Verschiedene Gemeinden konnten gegründet werden. Paulus konnte eine dritte Missionsreise unternehmen. Dann wurde der Paulus in Jerusalem gefangen genommen und dort hat er sich dann auf den Kaiser berufen, ist dann nach Rom gekommen ins Gefängnis. Bis dahin berichtet die Apostelgeschichte und aus den Pastoralbriefen, aus den zwei Timotheusbriefen und Titusbrief wissen wir, der Paulus musste nochmal freigekommen sein. Und das wissen wir auch aus der Kirchengeschichte, weil die Ereignisse, die wir in den Pastoralbriefen, also den zwei Timotheusbriefen und dem Titusbrief finden, die passen nirgends in die Apostelgeschichte hinein. Deshalb muss es noch eine Zeit gegeben haben nach der Apostelgeschichte. Und Paulus kam jetzt nochmal frei, der Timotheus war bei ihm und mit dem Timotheus zusammen reisten sie nach Ephesus. Timotheus war in Ephesus, Paulus war in Ephesus, Paulus sagte zum Timotheus, bleib in Ephesus, ich ziehe weiter und schau, ich habe dir noch eine nette Aufgabe in Ephesus. Und bevor wir die Aufgabe anschauen, die der Paulus für den Ephesus hatte, wollen wir uns vor Augen machen, wie war denn die Gemeinde in Ephesus? Ephesus, das ist da. Ephesus, das war die Provinzhauptstadt von der Provinz Asien. Und wie genau sah die Gemeinde dort in Ephesus aus? Wie war sie geprägt? Nun, Ephesus war eine Gemeinde, die eine ganz besondere Vergangenheit hatte. Paulus hat die Gemeinde auf seiner dritten Missionsreise gegründet und als er dort war, brach eine gewaltige Erweckung aus. Es passierten ganz außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Also der Paulus hat ja manche Wunder erlebt, manche Krankenheilungen oder Sachen. Aber dort sind Sachen passiert, die waren auch für den Paulus total außergewöhnlich, die waren für den Paulus nicht normal. Da hat man Schweißtücher von ihm genommen, hat die zu Kranken gebracht und die Kranken oder Besessenen, die wurden geheilt. So was ist dort passiert. Und dann war es so, dass sich Hunderte, vielleicht sogar Tausende bekehrt haben. Wir wissen, dass ein Haufen von Zauberern sich dort in Ephesus bekehrt haben. Und die Zauberer haben dann ihre Zauberbücher gesammelt und haben die verbrannt. Man hat den Wert berechnet, 50.000 Silberlinge. Und so ein Silberling, eine Drachma, das war ein Tageslohn. Wenn man jetzt das auf Schweizer Verhältnisse umrechnet, ein ganz niedriger Tageslohn von 100 Franken, dann wären das für unsere heutigen Verhältnisse 5 Millionen Franken. Für 5 Millionen Franken Zauberbücher verbrennen. Das müssen eine ordentliche Schar von Zauberern, allein Zauberer gewesen sein, die sich damals bekehrt haben. Und ich nehme an, es haben sich nicht nur Zauberer bekehrt, sondern auch noch normale Menschen. Also, das mussten Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen gewesen sein, die sich in kurzer Zeit bekehrt haben. Und wo haben die sich versammelt? Die ersten Christen haben sich alle in Privathäusern versammelt. zu einem Privathaus, da haben dann 30 bis 50 Leute in der Regel Platz gehabt, in einem großen so maximal 100. Das heißt, es musste, wenn 1000 Leute da waren, da musste es dann mindestens 20 solche Hausgemeinden gegeben haben in Ephesus. Und jetzt war es nicht nur so, dass sich in Ephesus viele Leute bekehrt haben, sondern in der ganzen Provinz Asien. In der ganzen Provinz Asien hat sich das Wort Gottes ausgebreitet von Ephesus aus. Wie kam das? Nun, der Paulus hat die Möglichkeit bekommen, in der Schule vom Tyrannus zu predigen. Der Tyrannus hatte eine eigene Schule, wahrscheinlich war das so eine Philosophenschule. Und wer ist zur Philosophenschule gegangen? Das waren nur ein bisschen wohlhabende Leute, die sich für Bildung interessiert haben. Und die sind dann vormittags zum Tyrannus gegangen und am Nachmittag war dann plötzlich der Paulus da. Oh, und das war auch nochmal interessant. Und dann sind so besondere Leute aus der damaligen Gesellschaft dort gewesen, haben das Evangelium kennengelernt, sind dann wieder zurück in ihre Heimat gegangen, also in der Provinz Asien. Und möglicherweise ist genau auf die Weise dann eine Gemeindegründungsbewegung in der ganzen Region Asien entstanden. So haben wir uns das vorzustellen. Es ist eine unglaubliche Erweckungsbewegung damals gewesen in Ephesus und so sah die Gemeinde aus. Also, oder besser gesagt, das Netzwerk von verschiedenen Hausgemeinden sah so aus. Und es kam ja dann auch in Ephesus zu einem Aufstand mit den Silberschmieden. Ihr kennt die ganze Geschichte. Und da hat man sich im Amphitheater in Ephesus versammelt. Ich habe da ein Foto davon mitgebracht. Etwa 25.000 Leute hatten da Platz. Und wenn 25.000 Leute da demonstrieren wegen den Christen, da merkt man, das war nicht irgendeine kleine Stubenversammlung, sondern das war wirklich eine große Kraft, die Christen in Ephesus und in der Umgebung, dass sich so eine Masse da hat versammeln müssen, weil die haben es mit der Angst zu tun bekommen. Was passiert damit, wenn die Christen sich da weiter so ausbreiten? Und das sind die erwecklichen Anfänge gewesen von der Gemeinde. Die waren inzwischen jetzt schon über 10 Jahre her, als der Paulus mit dem Timotheus in Ephesus ankam und den Timotheus dann in Ephesus zurückließ. Aber wir müssen das vor Augen haben, was für eine Gemeinde das war. Paulus reiste weiter und der Timotheus war nach wie vor ein junger Mann, so 30, 35 Jahre alt vielleicht. Und wenn man dann in so eine Gemeinde gestellt wird oder so ein großes Gemeindenetzwerk mit der eigenen Bibelschule und so, da hat man wahrscheinlich schon ein bisschen Respekt. Bin ich der Aufgabe überhaupt gewachsen? Und wo der Paulus dann dem Timotheus diesen Brief geschrieben hat, da ist der Timotheus wahrscheinlich mega happy gewesen. Wow, zumindest noch eine Unterstützung, noch ein paar wichtige Hinweise von Paulus. Und diese Hinweise, diese Insider-Tipps, die wollen wir uns nun näher betrachten. Wir lesen 1. Timotheus 1 ab Vers 3, die Verse 3 bis 5, da heißt: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das rechte Ziel, wo der Paulus dem Timotheus vor Augen gemalt hat. In Ephesus, da gab es nämlich Probleme mit gewissen Leuten. Das war jetzt nicht die große Masse, die Probleme machte, Aber eine gewisse Personenanzahl, bestimmte Leute, die machten Probleme. Und das Schwierige an den Leuten war, das waren Multiplikatoren, die hatten ihre Vorstellung und die Vorstellung, die sie hatten, die haben sie multipliziert und das waren eben nicht die richtigen Sachen, wo sie multipliziert haben, sondern sie haben eine andere Lehre gebracht. Und wie sah die Andersartigkeit von der Lehre aus? Paulus schreibt hier, auf der einen Seite stützten sie sich auf Legenden ab. Auf Legenden, also auf Dinge, die nicht das Wort Gottes sind. Und dann haben sie die anderen Leute mit Legenden gelehrt. Eins muss ich dazu noch sagen. Damals, da gab es ja das Neue Testament noch nicht in der Form, wo wir haben, sondern das Neue Testament war erst am Entstehen, also da erste Timotheusbrief war ja ganz frisch erst geschrieben worden und der zweite Timotheusbrief, den gab es noch gar nicht und die Offenbarung auch nicht und so weiter. Also das Neue Testament war erst noch in der Entstehungsphase und am Anfang vom Lukas-Evangelium, da schreibt der Lukas ja dem Theophilus und hat ihm gesagt, ich habe ganz genau nachgeforscht, ich habe sogar Augenzeugen befragt und nachgeforscht, dass unser Glaube eben nicht auf Mythen und Legenden beruht, sondern dass unser Glaube auf gewissen, ganz gewissen Tatsachen beruht. Und das ist jetzt ein Vorrecht, wo wir haben. Unser Glaube beruht nicht auf Mythen und Legenden, sondern auf Tatsachen. Das haben wir hier im Neuen Testament. Aber eben damals war das Neue Testament noch so in der Entstehungsphase und da sind manche Sachen reingekommen, wo eben nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und da hat der Paulus gesagt, Achtung, dem darf nicht so sein. Der Glaube, der muss auf Tatsachen berufen und da wollen wir auch ganz fest dran halten. Nicht vom Hören sagen, was dieser oder jener gehört hat, da ruht unser Glaube, sondern auf der Heiligen Schrift. Aber dann gab es noch ein anderes Problem. Nicht nur die Legenden waren ein Problem, sondern auch der Teil von der Heiligen Schrift, das Alte Testament, wo wir niedergeschrieben haben. Da heißt es nämlich, dass da gewisse Leute die Heilige Schrift genommen haben, sich die Geschlechtsregister angeschaut haben und darüber diskutiert haben und da sind dann Streitigkeiten draus entstanden. Mit anderen Worten, gewisse Leute haben einen falschen Fokus gelegt im Hinblick auf die Auslegung von der Heiligen Schrift. Man hat sich mit Detailfragen beschäftigt und diese Detailfragen zu zentralen Fragen gemacht und hat sich dann angefangen, über die Geschlechtsregister zu streiten und hat darüber hinaus den eigentlichen Fokus, nämlich den Messias, aus dem Blick verloren. Und das ist eine Gefahr, wo wir heute auch noch verfallen können, dass wir irgendwelche Detailauslegungssachen von der Bibel so hoch gewichten und einen so großen Stellenwert beimessen, uns darüber die Köpfe einschlagen und darüber hinaus das große Ziel, das Eigentliche aus dem Blick verlieren. Und was ist jetzt das eigentliche Ziel, das Hauptziel der Lehre und von der Unterweisung? Paulus fasst es hier wunderbar in dem Vers 5 zusammen, da heißt es, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und dieses Ziel, das kann man wunderbar auch so darstellen, nämlich als Pyramide. Zuoberst ist die Liebe das große Ziel und zu unterst, quasi als Fundament, ist der ungeheuchelte Glaube. Und zwischendrin, da gibt es noch die zwei Zwischenebenen vom Herz und vom Gewissen. Und dieses Ziel von der Lehre vor Augen zu haben, das ist nicht nur etwas für die Prediger, sondern das ist auch etwas für die Sonntagsschullehrer und Lehrerinnen und für die Teenie- und Jugendmitarbeiter und für all diejenigen, die Seelsorge machen und für all diejenigen, die sich irgendwie missionarisch oder evangelistisch betätigen. Im Grunde genommen ist dieses Ziel von der Lehre für alle Christen etwas ganz Entscheidendes. Und dass die Liebe das Ziel der göttlichen Weisung ist, das hat ja schon Jesus deutlich gemacht. Es kam ja mal ein Pharisäer zu ihm und hat gefragt, du Jesus, sag mal, was ist denn das höchste Gebot? Und Jesus hat dann geantwortet, das lesen wir in Matthäus 22, ab Vers 37, das höchste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und so weiter, und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das große Ziel ist die Liebe zu Gott, zum Nächsten und sich selbst. Und wenn man jetzt anschaut, was bedeutet das, Gott zu lieben? Da gibt es verschiedene Aspekte davon. Ihr könnt es euch selber überlegen, was bedeutet das, Gott zu lieben. Aber ich kann es euch auch vorsagen. Aber was ich vorsage, das ist nicht erschöpfend, sondern da gibt es noch manches andere. Gott die Liebe zu zeigen, bedeutet auf sein Wort hören. Gott Liebe zu zeigen heißt, nach seinem Willen fragen, was willst du persönlich für mich, dass ich tue. Gott zu lieben bedeutet, ihn zu loben, mit unseren Liedern, mit unseren Worten, bedeutet Gott zu ehren. Also, und dann kann man noch weiterfahren, Zeit mit ihm im Gebet verbringen und so weiter und so fort. Liebe zum Nächsten. Wie können wir Liebe zum Nächsten zeigen? Ganz klar, indem wir Interesse zeigen. Sag mal, wie geht's dir? Indem wir zuhören, wenn der andere uns etwas erzählt. Und nicht nur ja, mhm, ja, mhm, sondern wirklich zuhören. Ja, ich sage das deshalb, weil ich bei meiner Frau manchmal ja, mhm, sage. Aber pst, da habe ich noch Lernbedarf. Gutes tun. Wie kann ich jemandem durch praktisches Gutes tun? Den Nächsten lieben heißt auch eine Retterliebe haben. So viele Menschen gehen ewig verloren, weil sie Jesus nicht kennen. Und wenn wir eine Retterliebe zu den Verlorenen haben, ist das Liebe zum Nächsten. Den anderen ermutigen oder ermahnen. Es gibt so einen Haufen von Aspekten, wie wir den Nächsten lieben können. Da können wir wahrscheinlich Stunden mitfüllen, uns Gedanken zu machen, was das bedeutet. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist auch ein Aspekt, die Selbstliebe. Also nicht, damit ist nicht gemeint der Egoismus, sondern dass wir uns selbst annehmen können von Gott her. Psalm 139, Vers 14, wunderbar bin ich von dir geschaffen. Es gibt Leute, die können sich nicht selber annehmen, weil sie sich ständig mit anderen vergleichen oder denken, warum bin ich nur so? Und die können sich nicht selbst annehmen. Und wenn man sagen kann, der Herr hat mich so geschaffen und Gott macht keine Fehler, wunderbar hat er mich geschaffen. Das ist was Wichtiges, dass wir auch Gott Danke sagen können, dass wir ihn ehren können, dass wir auch zum Segen sein können für den Nächsten. Sich selbst lieben, das bedeutet auch dankbar Dinge genießen können, die Gott uns gibt. Also sich selbst lieben. Gott beschenkt uns ja mit guten Gaben und wenn wir jetzt die dankbar entgegennehmen und die genießen können, das ist auch sich selbst lieben, weil wir es dankbar von Gott her entgegennehmen können. Und dass wir uns auch mal Ruhe gönnen, dass wir sehen, Gott hat am siebten Tag geruht und so sollen wir es auch tun, dass wir nicht denken, ich muss alles aus mir rausquetschen, sondern auch sehen, und mein Körper ist ein Körper, ist eine Wohnung vom Heiligen Geist und zu dem tue ich auch Sorge tragen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also wir sehen, das Ziel der Liebe ist mega vielfältig. Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben, da gibt es eine, eine große Anzahl von unterschiedlichen Aspekten. Und jetzt ist die wichtige Frage, wie können wir dieses vielfältige Ziel voll und ganz erreichen, dass wir Gott von ganzem Herzen dienen, lieben, dass wir den Nächsten lieben in den vielen Aspekten und auch uns selbst im Blick haben. Und die Antwort ist, aus uns selbst heraus können wir dieses Ziel nicht erreichen. Es braucht, dass wir dieses Ziel erreichen können, dieses Fundament, den ungeheuchelten Glauben. Und mit diesem ungeheuchelten Glauben ist jetzt nicht die richtige Theologie gemeint, dass ich auf jede Frage von der Bibel die richtige Antwort weiß und da gut geschult bin, sondern mit dem ungeheuchelten Glauben ist der lebendige Glaube an Jesus Christus gemeint. Dass ich Jesus als meinen Retter angenommen habe und ihn als meinen Herrn kenne. Warum ist damit der ungeheuchelte Glaube gemeint? Ganz einfach, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wo wir das Evangelium gehört haben, da wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. So steht es in Epheser 1, Vers 13. Und wenn der Heilige Geist jetzt in uns ist, da ist mit dem Heiligen Geist uns die Liebe Gottes gegeben. Denn in Römer 5, Vers 5b steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und hier sehen wir das Geheimnis, warum der ungeheuchelte Glaube das Fundament dafür ist, dass wir in der Liebe Gottes überhaupt leben können. Also wir sehen, was mit der Liebe als Ziel gemeint ist, was mit dem Fundament vom ungeheuchelten Glauben gemeint ist. Und jetzt gibt es noch diese beiden Zwischenebenen vom reinen Herz und vom guten Gewissen. Es ist interessant, wenn wir uns mit dem guten Gewissen beschäftigen. Ein gutes Gewissen sieht bei uns allen hier etwas unterschiedlich aus. Das sieht ein bisschen unterschiedlich aus. Der Markus hat ein anderes Gewissen wie ich und ich habe wieder ein anderes Gewissen wie die Beatrice und so weiter. Wir haben alle ein bisschen unterschiedliches Gewissen und das darf auch unterschiedlich sein. Und es ist trotzdem biblisch so. Der Paulus macht es uns nämlich deutlich in Römer 14, da sagt er, der einen halten alle Tage irgendwie gleich und andere halten besondere Tage als besondere Tage. Und der einen, für die ist es okay, wenn man alle Speisen zu sich nimmt und andere sagen, oh nee, die Speise lieber nicht. Und Paulus macht deutlich, unterschiedliche Gewissen, die können da vorhanden sein und alle haben denselben ungeheuchelten Glauben, aber unterschiedliche Gewissen. Jetzt sagt der Paulus 1, diese unterschiedlichen Gewissen, wie gehen wir damit um? Es ist wichtig, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir uns einander in Liebe begegnen, dass ich, wenn ich eine weiteres Gewissen habe, dass ich da nicht dem anderen an den Karren fahre und sage, oh, und du musst auch so ein weites Gewissen haben wie ich, sonst bist du ein bisschen kleinkariert, sonst bist du ein bisschen gesetzlich und so. Nee, das wäre nicht in der Liebe. Und andersherum auch nicht, dass man, wenn man so ein engeres Gewissen hat, dass man dann dem, der weiter ist, da plötzlich dann auch sagt, schau mal, da musst du viel, viel enger werden. Nein, wir wollen Rücksicht nehmen auf die Andersartigkeit vom anderen und einander in Liebe und Rücksicht begegnen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wichtig ist für uns, dass wir vor Augen haben, nicht ich bin für das Gewissen vom anderen verantwortlich, wenn ich sehe, oh, aus meiner Sicht tut der das Sündigen und der aus seiner Sicht überhaupt nicht sündig. dass es nicht auf meine Aufgabe, dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Klar, wenn man eine eindeutige Sünde sieht, dann muss man den anderen darauf hinweisen. Aber wo es um eine Gewissensfrage geht, wo das Wort Gottes nicht da eine klare einen Hinweis gibt, da wollen wir vor Augen haben, es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, dem anderen das aufzudecken. Ich sage immer gern, wenn der Heilige Geist uns durch das Wort Gottes Sünde aufdeckt, dann macht er das nicht deshalb, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern dass wir zu Jesus gehen können, zum Kreuz hingehen können, um dort wieder ein gutes Gewissen zu bekommen. Der Heilige Geist macht uns nicht deshalb ein schlechtes Gewissen, deckt uns nicht deshalb Sünde auf, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern dass wir zu Jesus geführt werden, um wieder ein gereinigtes, gutes Gewissen zu bekommen. Leben in der Liebe Gottes beinhaltet also, dass wir auf der einen Seite in der Heiligung leben, danach trachten, ein reines Gewissen zu haben, ein gutes Gewissen, aber auf der anderen Seite beinhaltet die Liebe auch, dass wir Rücksicht nehmen auf unsere Glaubensgeschwister. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Gewissen vom anderen umzuprägen, sondern das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Und wenn wir es mit Glaubensgeschwistern zu tun haben, die ein schlechtes Gewissen haben, und wir kommen mit ihnen ins Gespräch darüber, da ist es unsere Aufgabe, sie zu Jesus zu führen, zu dem Ort, wo das Gewissen wieder gereinigt werden kann. Wir haben uns mit dem guten Gewissen beschäftigt und jetzt wollen wir uns mit dem reinen Herzen beschäftigen. Und wenn wir das Herz anschauen, was darunter die Bibel versteht, da sehen wir, das Herz ist biblisch gesehen der Sitz von unseren Gefühlen, der Sitz von unserem Denken und der Sitz von unserem Wollen. Gott und den Nächsten lieben aus reinem Herzen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns fragen, von was sind denn meine Gefühle beeinflusst? Sind meine Gefühle davon beeinflusst, weil ich auf mich selber schaue, wie es mir gut geht? Oder sind meine Gefühle davon beeinflusst, weil ich auf Gott schaue und mich frage, was macht ihm Freude, was macht ihn traurig, was ehrt ihn? Also von was sind meine Gefühle beeinflusst? Wenn wir Gott lieben wollen und den Nächsten, müssen wir schauen, von was sind meine Gefühle beeinflusst. Und im Alltag, da merken wir ganz häufig, dass unsere Gefühle davon beeinflusst werden, weil wir viel auf uns selber schauen. Ich kenne das zum Beispiel aus der Kindererziehung so. Da kann man einem Kind x-mal dasselbe sagen und dann macht es trotzdem nicht, was der Papa sagt. Und dann fühlt man innerlich ein paar Gefühle. Diese Gefühle nennt man auch Wut oder Frust oder wie auch immer. Und dann tut man in diesem Frust oder Ärger oder in der Wut dem Kind irgendetwas sagen. Und da macht man manche Sachen aus Gefühlen heraus. Aber meistens sind es nicht die Sachen, wo Gott auch will. Und da ist es dann wichtig, dass wir fragen in solchen Situationen, wie sieht es mit meinen Gefühlen aus? Sind jetzt das die Gefühle, wie Gott sie sieht? Und mir ist es schon vorgekommen, mehr wie einmal, dass ich dann zum Kind hingehen musste und sagen, du, es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Das war eine Überreaktion. Und gerade wenn wir uns selber beobachten, sind meine Gefühle jetzt motiviert, weil ich auf mich selber schaue, ich fühle mich in meiner Machtstellung irgendwie angegriffen, dann ist das nicht gut. Oder sind unsere Gefühle davon geprägt, wie Gott es sieht? Und wenn wir das so irgendwie auch analysieren und uns nicht einfach von den menschlichen Gefühlen leiten lassen, sondern uns Jesus vor Augen haben, was macht ihm Freude, was ehrt ihn, dann können wir anders reagieren, dann können wir nämlich Liebe leben aus einem reinen Herzen heraus. Oder mir ist es auch schon passiert, dass ich unterwegs war mit dem Auto und dann wurde ich geblitzt, mehr wie einmal, und dann kommen in mir natürlich auch Gefühle auf. Und ich habe dann gerade, war in der Predigtvorbereitung noch über Dankbarkeit, und dann habe ich gedacht, oh ja, jetzt ist da so ein Frust da über geblitzt werden, Ärger, und da hätten sie, war ja keine gefährliche Stelle, warum haben die da überhaupt eine Blitzanlage aufgestellt? Und dann muss man wieder umgehen und fragen, ja, Dankbarkeit, dankbare Gefühle. Ja, eigentlich kann ich ja meine Gefühle auch anders, statt Ärger zu haben, kann ich doch auch dankbar dafür sein, dass ich noch genug Geld auf dem Konto habe, um die Rechnung dann zu bezahlen. Und dann habe ich einfach diese Gedankenänderung gemacht, und ist interessant gewesen, von jetzt auf nachher war dann das Gefühl vom Ärger verschwunden, weil die Dankbarkeit in meinem Herzen Raum eingenommen hat. Und das ist, ich will einfach ein bisschen praktisch werden, Liebe aus reinem Herzen, wie sieht es mit unseren Gefühlen aus? Und wenn wir unsere Gefühle recht einordnen, die Perspektive stimmt, wenn es nicht egoistische Gefühle sind, sondern dass wir schauen, was ehrt Gott, da können wir Liebe zu Gott leben. Übrigens, wenn man da so missmutig ist, weil man geblitzt worden ist, und dann kommt man nach Hause und dann kriegt die Ehefrau ab und dann sagt man gerade, was die Ehefrau noch alles nicht gut macht und so. Das kann ja alles so eine Auswirkung sein von negativen Gefühlen, die man dann weitergibt. Und wo wir unsere Gefühle reinigen lassen von Gott her, hat es wunderbare Auswirkungen dann auf unser Leben. Es gibt nicht nur die Gefühle, die zum Herz gehören, wo gereinigt werden müssen, sondern auch unser Denken. Auch dort gibt es manche Dinge, die müssen gereinigt werden. Wir leben hier in der Schweiz, und letzten Sonntag war eine Abstimmung. Ich habe auch abgestimmt, und leider ist die Abstimmung nicht so ausgegangen mit der Individualbesteuerung, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da war ich ein bisschen frustriert und negative Gedanken sind da aufgekommen und so. Und da musste ich auch schauen, wie gehe ich mit negativen Gefühlen, Gedanken um? Und da war ein Gedanke, der mir gekommen ist, ja, wir leben doch in einer von Sünde geprägten Welt. Der Satan ist der Fürst dieser Welt. Wir hier sind als Gläubige Fremdlinge. Wir sind auf Durchreisestation, und wir erwarten Jesus wieder. Und momentan haben wir doch die Aufgabe, nicht einfach nur über unser Land oder über die Politiker und über den Werteverfall in unserer Gesellschaft zu schimpfen, sondern wir haben die Aufgabe, Gutes zu tun und für unser Land zu beten. Und ja, das ist mir da wieder neu bewusst geworden, dass wir nicht uns von diesen negativen Gedanken gefangen nehmen lassen, weil sonst wir die Liebe aus reinem Herzen nicht leben können, weil wir kreisen sonst nur um die negativen Dinge. Und da braucht es eine Reinigung von unseren Gedanken. Sorgen. Sorgen sind auch eine Form von Gedanken. Es gibt die Sorge, bekomme ich genug? Die Sorge, kann ich mein Leben im Griff haben, alles irgendwie unter Kontrolle haben? Und manche werden von den Sorgen aufgefressen, weil sie sich so viel Gedanken um diese Dinge machen. Und dabei können wir doch diese Gedanken umtauschen gegen den Gedanken, ich habe einen Vater im Himmel, der für mich sorgt. Ich habe einen Vater im Himmel, der alles im Griff hat. Ich muss nicht für mich selber sorgen. Ich muss nicht alles im Griff haben, sondern ich muss auf den Vater im Himmel schauen. Und wenn wir diese Gedanken haben, wo wir unsere Gedanken reinigen lassen, unser Herz reinigen lassen, da können wir in ganz anderer Form Liebe leben, da können wir einmal aus Dankbarkeit Gott gegenüber leben, aber wir können dann auch unsere Hände frei haben und unseren Kopf frei haben, dass wir unser Leben einsetzen können für andere, dass wir für andere sorgen können, dass wir Fürsorge betreiben können, statt dass wir uns von den Sorgen selbst zermürben lassen. Und dann gehört zum reinen Herzen auch das Wollen, unsere Willensentscheidung. Wir können selber entscheiden, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wem gebe ich Raum, und wir können uns selber dafür entscheiden, wie gehe ich Gott gegenüber. Wie verhalte ich mich Gott gegenüber? Wie verhalte ich meinem Nächsten gegenüber? Wir wollen uns fragen, von was sind meine Entscheidungen geprägt? Sind meine Entscheidungen geprägt von vom Egoismus? Oder sind meine Entscheidungen geprägt, ich will Gott lieben und den Nächsten? Ja, die Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben ist das große Ziel, das der Paulus dem Timotheus mit auf den Weg gegeben hat. Und dieses Ziel, das wollen auch wir vor Augen haben. Und nun schreibt der Paulus dem Timotheus weiter ab Vers 6. Von diesem Ziel, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Es ist interessant, in Ephesus, da gab es Leute, die sich als Lehrer des Gesetzes ausgegeben haben, die offensichtlich mega gut mit verschiedenen Bibelstellen jonglieren konnten und doch am eigentlichen Ziel der Lehre vorbei gelehrt haben. Die haben nicht verstanden, worauf will das Gesetz eigentlich hinaus. Aber die konnten mega gut sagen, das gilt und das gilt nicht und so muss man es machen. Die verkündigten ein gesetzliches Leben, aber nicht das Evangelium. Die Lehre, die sie verkündigten, war eine gesetzliche Last, wo sie auf die Schultern von den Leuten gelegt haben, und das war nicht die gesunde Lehre. Statt gesunde Lehre kann man auch übersetzen die gesundmachende Lehre, oder der Luther hat es übersetzt mit der heilsame Lehre. Eine gesundmachende Lehre, das haben wir vorhin gesehen, beim Ziel der Lehre, ist eine Lehre, die den ungeheuchelten Glauben, den lebendigen Glauben an Jesus Christus zur Grundlage hat. Und die gesundmachende Lehre hat das Ziel von der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und der Paulus hat einmal das schön zusammengefasst in Galater 5, Vers 6. Da hat er gesagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Also da sieht man, die Gesetzeslehre muss man so oder so machen, und dann kann man stundenlang darüber diskutieren. Aber das, was zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. In 1. Timotheus 1, Vers 9, da schreibt der Paulus, dem Gerechten ist kein Gesetz auferlegt. Können wir von daher sagen, als Christen, wunderbar, da brauchen wir jetzt die 10 Gebote nicht mehr, da brauchen wir die anderen Anweisungen von der Bibel nicht mehr. Oder wie genau haben wir das zu verstehen? Die Frage, die kann tatsächlich aufkommen. Da brauchen wir die 10 Gebote gar nicht mehr. Wir leben ja in der Liebe und dann brauchen wir den Rest nicht. Der Philipp Melanchthon, das war ein ganz bedeutender Theologe in der Reformationszeit, der hat einmal geschrieben, dass es wie 3 verschiedene Anwendungen vom Gesetz gibt. Und da hat geschrieben, es gibt den Usus Politicus, man könnte den auch nennen, der zivile Gebrauch vom Gesetz. Wir leben ja in einem Staat und da braucht es Verkehrsregeln, wo man nicht schnell fahren darf und nicht überholen darf und Steuergesetzgebung und ganz viele Gesetze. Und in der Bibel, da dem Volk Israel wurden auch viele Gesetze mitgegeben. Es gibt wie den zivilen Gebrauch vom Gesetz. Du sollst nicht töten und so, und wenn man doch tötet, kommt man ins Gefängnis und so. Das ist wichtig für die äußere Ordnung. Und dann hat der Philippus Melanchthon gesagt, es gibt einen zweiten Gebrauch vom Gesetz, der Usus Elenchticus. Man könnte auch sagen, das ist ein pädagogischer Gebrauch vom Gesetz, wörtlich der überführende Gebrauch. Und das Gesetz, die biblischen Gebote, die brauchen wir, dass wir von der Sünde überführt werden. Ohne Gebote kann ich gar nicht erkennen, was ist Sünde, was ist nicht Sünde. Und dann hat der Philipp Melanchthon gesagt, und es gibt noch einen dritten Gebrauch vom Gesetz, das ist der Usus in Renatis. Renatis, das sind die Wiedergeborenen. Man kann sagen, der Gebrauch, der normative Gebrauch, und das ist das Gesetz Gottes, das hilft den Wiedergeborenen zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Was genau bedeutet es jetzt in der Liebe zu Gott und zum Nächsten zu leben? Da hilft uns das Gesetz. Wenn es da heißt, du sollst nicht Ehe brechen, da geht es nicht nur darum, dass man sich strikt einhält, die Ehe reinzuhalten, sondern es geht dann vielmehr darum, auch in der Liebe, in der Ehe zu leben. Schauen, wie kann ich, was kann ich dem Ehepartner Gutes tun? Und so hilft das Gesetz nicht nur zu erkennen, was ist Sünde, sondern auch, wie darin zu erkennen, und Gott will noch viel, viel mehr, und wo wir uns dann in die Liebe investieren können. Wenn wir jetzt zu unserem Text zurückgehen, von heute, da können wir von daher sagen, das Gesetz ist uns nicht gegeben, damit wir zu theologischen Rechthabern in Detailfragen werden, über Geschlechtsregister und so. Doch gesetzlos sollen wir auch nicht leben. Vielmehr geht es darum, dass wir das Gesetz in rechter Weise benutzen, nämlich als Hilfestellung dafür, wie ein Leben in der Liebe Gottes aussieht. Paulus hat dem Timotheus für seine herausfordernde Aufgabe das Ziel klar vor Augen gemalt, und dieses Ziel wollen wir auch für uns mitnehmen. Und dieses Ziel lautet: Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du uns deine Liebe erwiesen hast. Wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass wir durch dich ein neues Leben haben können. Und unser großer Wunsch ist, dass wir auch deine Liebe sichtbar machen können in dieser Welt. Herr, du siehst, wo wir vielleicht ein gereinigtes Herz noch benötigen dafür, wo unsere Gefühle und wo unser Denken erneuert werden sollten. Hilf du uns dabei, dass wir nicht aus eigener Kraft herausleben, sondern dass wir dir Raum geben, sodass du uns gebrauchen kannst als Menschen, die in der Liebe leben und so Zeugen von deinem Wesen sein können, hier in dieser Welt. Amen.